Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Auf diesem Flyer steht diesmal ein bisschen mehr drauf als nur der Titel, und weil ich die Befürchtung hatte, dass das keiner bemerkt, lese ich es erstmal vor. So ein kleiner Vierzeiler, um zu erklären, was es soll. Menschen sind verschieden. Menschen suchen verschiedene Dinge bei Gott. Gott sagt verschiedene Dinge zu verschiedenen Menschen und geht doch über das hinaus, was sie hören wollen. Verschiedene Menschen. Vor 2 Wochen ging es um den Machertypen, dem Gott Post schickt und ihm sagt, ich brauche dich. Batman, erinnert euch vielleicht. Letztes Mal hat Kirstin Mehr einen Menschen beschrieben, der auf der Sehnsucht nach Leben, nach Hilfe, nach Schutz ist und dem Gott sagt, Gott kümmert sich oder ich kümmere mich. So, heute geht es um einen Typen, der, glaube ich, nochmal anders ist als die zwei. Wobei ich das nochmal betonen will, was ich auch vor 2 Wochen gesagt habe. Wenn wir hier von 4 Typen reden, dann solltet ihr das nicht so hören, dass man entweder das eine oder das andere ist. Vielleicht findet ihr euch in allen 4 Typen wieder oder in keinem. Wir wollen also hier nicht irgendeine Typenlehre hier beschreiben, die vollständig ist, sondern wir haben einfach überlegt, was sind so aus unserer Sicht Grundbedürfnisse, verschiedene Grundbedürfnisse, die wir bei Menschen beobachten, vor allem in Bezug auf Gott. Oder anders gesagt, was suchen Menschen bei Gott und wie begegnet Gott diesen Menschen? So. Und da haben wir dann mal so 4 Charaktere so draus gebaut. Der Typ, den ich euch heute beschreibe, den verbinden wir wieder mit einer Comic- oder Filmfigur. Und diese Figur steht fast symbolisch für ein Wort, das heute auch sehr oft fallen wird. Das Wort heißt Gerechtigkeit und die Filmfigur ist Robin Hood. Da oben seht ihr ihn noch in jungen Jahren. Robin Hood, der König der Diebe, der das Geld den Reichen nimmt und es an die Armen verteilt, der sich mit dem ekligen Sheriff von, wie hieß der noch, Nottingham anlegt. Also er ist ja fast eine Symbolfigur für den Kampf gegen die Ungerechtigkeit geworden. Ich kenne eine soziale Initiative, die sich Robin Hood nennt, zum Beispiel. Also er steht für diesen Typus, der sich mit den Fiesen und dem Gemeinen in dieser Welt nicht abfindet, sondern der aufsteht und etwas ändert. Und wenn nötig, dann geht er dafür in den Untergrund, lebt im Wald, legt sich mit dem ganzen System an, wenn es denn sein muss. Robin Hood steht für eine Empfindung, von der ich glaube, dass wir sie eigentlich alle haben, die uns allen gemeinsam ist. Die Empfindung für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, für Gut und für Böse. Und für die Wut, die sich in uns bildet, wenn wir zusehen müssen, wie jemand ungerecht behandelt wird. Vor allen Dingen dann, wenn man nichts dagegen tun kann. Und da schauen wir jetzt einen kleinen Clip an, der das ein bisschen deutlich macht. Ich glaube, man muss gar nichts dazu erklären.
Ja, ich glaube, es wurde deutlich, was in dem Clip, was da gerade passiert. Menschen werden nur behandelt, wenn sie zustimmen, ein Medikament zu nehmen, was so noch nicht auf dem Markt ist oder was sozusagen an ihnen getestet wird. Auf der nächsten Folie steht oben ein bisschen eine komische Formulierung. Mit Zorn und Zärtlichkeit. Ich habe das gefunden in dem Pfarrbrief von Unterdürbach oder vom Dürbachtal, da wohne ich, ne? Und da war so eine Veranstaltung beworben, da ging es irgendwie um eine Aktion in der Fastenzeit, irgendwie für ein soziales Projekt. Auf jeden Fall stand da drüber, mit Zorn und Zärtlichkeit an der Seite der Armen. Ich fand das irgendwie gut, mit Zorn und Zärtlichkeit diese beiden Worte zu verbinden. Zorn und Zärtlichkeit, Wut und Mitleid sind, glaube ich, Geschwister. Und das ist das Gefühl, was ich meine, was jeder von uns kennt, wenn er Ungerechtigkeit sieht. Mitleid und gleichzeitig etwas wie Wut. Robin Hood steht für diese Gefühle. Wenn wir im Fernseher sehen, vielleicht habt ihr das gesehen, diese Aufnahmen von so einer Kamera in der U-Bahn, wie ein Rentner von 2 Idioten, sage ich jetzt, zusammengeschlagen wird. Habt ihr vielleicht gesehen, der überlebt es dann knapp. Einfach so. Dann steigen in uns diese Gefühle auf. Oder wenn Leute in der dritten Welt waren, Leute von hier, und dort mit der Armut, mit dem Elend in direkte Berührung kamen, dann kommen sie manchmal zurück und sagen, etwas hat sich für mich grundlegend verändert. Ich kann beinahe hier nicht mehr einfach so leben. Ich kann das, was wir hier haben, fast nicht mehr gut genießen. Es ist so ungerecht. Da drüben verhungern sie. Diese Welt macht mich zornig. Sogar, dass es mir so gut geht. Robin Hood steht für das Gefühl von Mitleid, das sich mit Zorn mischt, wenn man, die Bilder habt ihr diese Woche alle gesehen, wenn man das sieht, was seinen Winnenden passierte. Wenn das Böse, das Destruktive in Menschen so plötzlich explodiert, dass Unschuldige darunter leiden, dann auch noch Kinder. Es macht uns vor allem wütend, weil es so abgründig sinnlos ist. So willkürlich. So. Kein halbwegs gesunder Mensch kann das sehen, ohne das zu spüren. Diese Wut innerlich, die sich da aufbaut. Und ich dachte, vielleicht sind Rachegedanken die Steigerung von dieser Wut. Ich weiß nicht, ob vielleicht ist hier jemand, der sagt, ich hatte noch nie Rachegedanken. Ich glaube nicht. Rachegedanken, es ist ja dann im Prinzip ein Gedanke, wo die Rache würde gar nichts mehr ändern an der Geschichte. Ich kann nichts mehr aufhalten oder gut machen. Aber ich will einfach, dass der Ungerechte bestraft wird. Und ich habe den Eindruck, danach werde ich mich besser fühlen, wenn ja, Rache passiert ist, Strafe. Robin Hood steht für diese heilige Wut, die wir alle kennen. Und vielleicht ist das ja was, was unsere Menschlichkeit ausmacht, dass wir das spüren. Dass wir wütend werden auf Ungerechtigkeit. So. Also ich glaube, dieser Typ heute müsste eigentlich alle von uns ein bisschen irgendwie betreffen, aber Robin Hood steht jetzt für mehr als nur für die Wut. Er steht für diesen gerechten Zorn, der nicht mehr zuschaut, sondern der aufsteht, der Partei ergreift, der sich an die Seite der Armen stellt oder der Leidenden oder wer immer und gegen Ungerechtigkeit kämpft. Und ich werde also heute vor allem Menschen ansprechen, die vielleicht da, bei denen es da das Herz höher schlägt, die es schon ab und zu aus dem Sessel rausgehoben hat oder die kurz davor sind. Gegen Ungerechtigkeit tatsächlich aufzustehen und etwas zu tun. So, jetzt müsst ihr mit mir zusammen noch eine andere Figur anschauen. Also Robin Hood behalten wir während der Predigt, aber es geht eigentlich mehr noch um eine andere Person. Im Gegensatz zu Robin Hood eine wirklich Person, die wirklich gelebt hat. Deswegen leider auch nicht ganz so tolle Figur wie Robin Hood jetzt. Nicht ganz so edelmütig und heldenhaft, aber passend zum Thema. Und er lebte etwa 1200 Jahre, bevor die ersten Legenden um Robin Hood so Form annahmen. Und es geht mir also heute um Jakobus. Ihr seht ihn hier auf dem nächsten Bild in drei verschiedenen Lebenssituationen. Es geht mir um Jakobus, den Gerechten. So hat die Kirche ihn später genannt. Hat ihm den Beinamen den Gerechten gegeben. Es gibt in der Bibel einige Jakobusse. Es gibt allein zwei Jünger Jesu, die Jakobus heißen. Beide sind nicht gemeint. Sondern es geht um einen Jakobus, der in der Bibel der Herrenbruder genannt wird, was nichts anderes heißt als leiblicher Bruder von Jesus. Die katholische Kirche hat ein bisschen Schwierigkeiten damit, weil sie die Jungfräulichkeit Marias ganz gerne auch über die Geburt Jesu hinaus ausdehnt und eigentlich ihr das bis zum Lebensende attestieren will. Die hat sich immer ein bisschen schwer getan und tut sich noch mit einem Jakobus, der leibliche Bruder von Jesus sein soll, der jüngere Bruder sozusagen. Ich denke nicht, dass Maria bis an ihr Lebensende Jungfrau war. Allein schon möchte ich mir das wegen dem armen Josef irgendwie nicht vorstellen. Also das wäre irgendwie ein zu hartes Los für diesen Mann, finde ich. Also Jakobus der Gerechte war jüngerer Bruder Jesu. Die Evangelien berichten auch davon, dass Jesus eine Familie hatte, dass es da Geschwister gab. Und da oben seht ihr sie auch so beide so lustig auf einem Bild. Der mit den sauber gekämmten Haaren ist Jakobus. Jakobus kommt erst nach dem Tod und Auferstehung zum Glauben an seinen Bruder Jesus. Das finde ich auch sehr verständlich. Wenn man mir gesagt hätte, dass mein Bruder Gottes Sohn ist, hätte ich auch gesagt, lass mich da nochmal einen Moment drüber nachdenken, bevor ich das so einfach... Auf jeden Fall... Es wird auch nicht berichtet, wie er zum Glauben kommt, soweit ich das weiß. Jedenfalls ist Jakobus bald nach Tod und Auferstehung Jesu Mitleiter in der ersten christlichen Kirche in Jerusalem, zusammen mit Petrus und Johannes. Und nochmal ein paar Jahre später dann ist er eigentlich der federführende Mann in der Kirche dort. Und er ist außerdem Verfasser des Jakobusbriefes, den man im Neuen Testament auch findet. Und auf den werde ich noch zu sprechen kommen nachher. Jakobus der Gerechte. Man gab ihm diesen Beinamen, weil Gerechtigkeit für ihn tatsächlich ein großes Thema war. In seinem Brief kommt das zum Ausdruck. Da spricht er viel vom Guten, vom gerechten Handeln. Und man hat deswegen Paulus oft ein bisschen gegen Jakobus ausgespielt. Paulus fokussiert sich in seinen Briefen zum Teil auch auf gutes Handeln, aber doch stärker auf die Gnade. Also darauf, dass er sagt, Gott ist uns gnädig, ein Mensch muss nichts Gutes tun, damit Gott ihm irgendwie wohlgesonnen ist, sondern Gnade ist einfach ein Geschenk. Das hat Paulus sehr, sehr betont, darum hat Luther Paulus geliebt. Und Jakobus hat Luther übrigens in seiner Übersetzung ganz nach hinten geschoben in der Bibel, weil er fand, also da ist wieder nur einer, der von uns zu guten Taten anstachelt, und da hatte Luther eh die Nase voll von. Ich denke, habe ich übrigens drüber nachgedacht, ich denke fast, dass aber Luther und Paulus von ihrem Typ her ganz ähnliche Typen sind wie Jakobus. Beide haben ein Gespür für Ungerechtigkeit, beide haben übertrieben heftig dagegen gekämpft. Paulus gegen die Ungerechtigkeit der anderen, jedenfalls vermeintlich, und Luther eher gegen den ungerechten Luther, ne, in sich, so. Und beide sind sehr heftig davon kuriert worden, deswegen betonen sie später so stark die Gnade. Aber ich glaube, beide sind ganz ähnliche Typen von ihrem Wesen her wie Jakobus. Jedenfalls, Jakobus ist zugegebenermaßen jemand, dem gerechtes, gutes Handeln am Herzen liegt. Ich versuche mal zu beschreiben, wie ich mir Jakobus vorstelle. Ihr müsst das jetzt mit Vorsicht hören, weil wenn man eine Person beschreibt, die vor 2000 Jahren gelebt hat, dann liegt man wahrscheinlich daneben. Oder dann ist das jedenfalls nur sehr sehr vage, ja? Aber ich beschreibe ihn mal, wie ich ihn mir vorstelle, und gleichzeitig beschreibe ich damit den Typen, um den es heute geht. Also ich beschreibe sozusagen den typischen Jakobus. Jakobus hat etwas übrig für Regeln. Da ist ja dieses Bildchen mit irgendwie, was steht da drauf? Pfeil und Bogenschießen ist sonntags verboten. Er hat etwas übrig für Regeln. Er kommt aus dem jüdischen Kontext, wie Paulus übrigens auch. Aber er ist mit Geboten, Gesetzen aufgewachsen, aber er nimmt die zum Teil auch mit in die christliche Kirche, und er intendierte wohl dazu, teilweise auch auf ihre Einhaltung weiterhin zu pochen. Es gibt da eine ganz nette Stelle in der Bibel, und zwar im Galaterbrief, also jetzt geschrieben nicht von Jakobus, sondern von Paulus. Und es ist ein bisschen verwirrend, es geht darin um Petrus. Da wird nämlich gesagt, dass Petrus zusammen mit den Heidenchristen gegessen hat. Das ist jetzt für uns nichts Ungewöhnliches. Für einen Juden war das eigentlich No-Go, mit Heiden zusammen essen. Petrus aber, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, sieht darin kein Problem mehr. Sondern hat verstanden, dass Gott keine Unterschiede macht, ist zusammen mit den Heiden. Jetzt tauchen aber in dieser Gemeinde Leute auf, die werden genannt Leute des Jakobus. Also wohl Leute, die so aus dem Dunstkreis des Jakobus kommen, und Petrus macht etwas, während diese Leute da sind, isst er lieber nicht mehr mit ihnen. Weil er weiß, die sehen das vielleicht strenger, die kommen so aus dem jüdischen Hintergrund, und er distanziert sich ein bisschen. Sagt nicht, dass Jakobus gesagt hätte, hey, als Judenchrist darfst du nicht mit Heidenchristen zusammen essen, aber die Leute aus diesem Dunstkreis sagen das vielleicht, jedenfalls dachte Petrus das. Dafür kriegt er dann übrigens von Paulus aufs Dach, weil Paulus sagt, du bist ein Heuchler. Kaum sind Leute da, die das enger sehen, distanzierst du dich und hängst dein Fähnchen in den Wind. Auf jeden Fall merkt man hier, Jakobus ist jemand, dem das jüdische Gesetz, die Regeln weiterhin wichtig sind, jedenfalls in Teilen. Er mag es, ein typischer Jakobus mag es, wenn klar ist, was gutes Handeln ist und was nicht gutes Handeln ist. Er findet, dass das Leben Leitplanken braucht. Ein typischer Jakobus zum Beispiel nimmt die Gesetze des Staates sehr ernst. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen hier, ne? Aber er fühlt sich, glaube ich, schlechter als andere, wenn er etwas getan hat, was so irgendwie ein bisschen illegal ist. Er fragt lieber nochmal nach, wie das genau ist mit dem Runterladen von wie und was so. Also er hat ein feines Gespür dafür so. Und er mag Regeln auch in Bezug auf Gott. Wenn klar ist, was Gott gut findet, dann ist ihm das eine Hilfe. Weil dann ist es wenigstens klar. Wenn man weiß, weil man dann weiß, woran man ist. Und man kann entsprechend handeln. Und dass man entsprechend handelt, das ist wichtig für einen Jakobus-Typen. Okay, nächste Folie. Vielleicht schaut ihr euch die erstmal kurz an. Dann kommt ihr vielleicht selber drauf, um was es geht. So ein typischer Jakobus tendiert ein bisschen zum Schwarz-Weiß-Denken hier und da. Er teilt die Welt gerne auf in Gut und Böse. Er mag zum Beispiel so Aussagen nicht so gerne. Oder er kann mindestens nicht so viel richtig damit anfangen, wenn großherzige Menschen sagen, ja, man muss halt auch den Täter in Schutz nehmen. Das sind ja auch nur Opfer und irgendwie sind es selbstverletzte Seelen, haben eine schwere Kindheit gehabt und so. Und das ist einem Jakobus-Typen eher nicht so. Also so diese Grauzonen, dieses, dass man nicht in Gut und Böse einteilen kann. Ein Jakobus mag den Gedanken nicht so, dass wir alle irgendwie böse sind oder alle irgendwie gut. Oder wenn Leute sagen, ja, ja, so ist die Welt, ist schlecht, aber das ist halt so. Da kriegt er einen Föhn, das passt ihm nicht. Der Typ, von dem ich heute rede, ist also sozusagen ein Idealist. Ein Stück weit ein Idealist. Mit einer Sehnsucht nach einer gerechteren, moralischeren Welt. Und das ist gut. Also ich will nicht den Typen hier so karikieren als irgendwie so einen gesetzlichen Typen, sondern das ist gut. Sich selbst sieht er natürlich eher auf der Seite des Guten oder der Guten, aber dafür arbeitet er auch an sich. Das ist die nächste Folie. Da habe ich lange drauf geschaut, bis ich verstanden habe. Guckt es euch erstmal an. Jakobus macht nicht nur Jagd auf den ungerechten Sheriff von Nottingham. Jakobus hat nicht nur strenge, manchmal wütende, zornige Gefühle gegenüber der Ungerechtigkeit in dieser Welt, sondern auch gegenüber seiner eigenen Ungerechtigkeit. Deshalb ist ein Jakobus in der Regel jemand, der sich selbst gut im Griff hat. Der vielleicht in der Schule ein Musterschüler war, jetzt nicht nur was seine Noten anging, sondern sein Sozialverhalten. Der heute ein wirklich guter Mensch ist, weil er daran arbeitet, weil ihm das wichtig ist. Und der sich selbst anspornt zu reifen und nicht da zu bleiben, wo man ist. Er arbeitet an sich, er bemüht sich, ein gutes Vorbild zu sein. Also er kämpft auch gegen die eigene Unvollkommenheit. Und er leidet daran, wenn ihm das nicht gut gelingt. Er hat eine feine Antenne für eigenes Versagen. Und wenn er an das Lebensende denkt und daran, dass er am Ende nochmal mit seinem Leben vor Gott stehen wird und der ihn fragt, was hast du aus deinem Leben gemacht, dann sieht er da schon auch einen Richter, der das beurteilen will. Und das ist ihm wichtig. Er wird nicht sagen, ich werde so gut leben, dass Gott mir auf die Schulter klopft. Aber es ist ihm wichtig, ein gutes Leben gelebt zu haben. Das ist nicht einfach egal. Und zum Schluss sagt Gott, schwamm drüber. So, deshalb hat dieser Typ, jetzt komme ich zu einer oder vielleicht, ja, eigentlich zwei Schwächen. Deswegen hat der Typ manchmal zwei Schwächen. Die eine kann sein, dass er zur Selbstgerechtigkeit tendiert. Das war der Paulus, bevor er Jesus kennenlernt. Er arbeitet so hart an sich, dass er irgendwann auch stolz auf sich ist und dass daraus eine gewisse Verachtung gegenüber anderen entspringt. Er fühlt sich moralisch überlegen, hat wenig Verständnis für Versager. Oder es passiert genau dasselbe, das Gegenteil, nämlich jemand tendiert zur Selbstverurteilung. Das ist mehr der Luther. Ne, der eigentlich Mönch ist, der gar nichts Böses tut, als vielleicht irgendwie mal das falsche Denken und sich selber irgendwie zermartert, dass das nicht in Ordnung ist oder was. Leidet so sehr an seiner eigenen Ungerechtigkeit, dass er in Selbstvorwürfen untergeht. Dahin kann so ein Typ auch tendieren. Falsche Schuldgefühle kultivieren. Okay, jetzt habe ich Jakobus beschrieben und den Typen, um den es heute geht. Letztlich ist es ein Mensch mit einer tiefen Sehnsucht nach einer besseren Welt. Nach einem besseren Jakobus und einer besseren Gesellschaft. Jemand, der sehen will, dass sich etwas ändert. Und jetzt lasse ich ihn mal selbst zu Wort kommen aus seinem Brief. Ich finde vielleicht die bekannteste Passage aus dem Jakobusbrief. Das ist, glaube ich, Jakobus 2. Meine Brüder und Schwestern, so spricht er die Gemeinde an, ne? Was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen? Kann der bloße Glaube ihn retten? Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben oder hungern müssen. Was nützt es denen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche dir das Beste, ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt, also wenn der Glaube allein bleibt und keine Taten daraus hervorgehen, ist er tot. Der Glaube. Aber vielleicht wendet jemand ein, hast du denn überhaupt Glauben? Darauf antworte ich, ich habe die Taten. Zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du nicht die entsprechenden Taten zeigen kannst. Aber ich will dir meinen Glauben aus meinen Taten beweisen. Das ist Jakobus, der Gerechte. Schreibt voller Leidenschaft von seinem Glauben, was für ihn an Gott wichtig ist. Weil er Post von Gott bekommen hat, weil er Gott begegnet ist und schrägerweise in seinem eigenen Bruder, ne? Weil Gott ihm begegnet ist als einer, der seine Sehnsucht nach einer besseren Welt teilt. Und die Botschaft, die Gott für diesen Jakobus-Typen hat, ist die, ich ändere was. Gott ändert was. Und diese Botschaft will ich mir jetzt noch ein bisschen zuwenden und ich habe sie drei geteilt. Nur der erste Teil ist dieses, Gott ändert was. Gott ändert was. Da seht ihr diese To-Do-Liste Gottes, was er schon alles erledigt hat. Der Kampf gegen die Ungerechtigkeit steht auf Gottes To-Do-Liste. Gott leidet wie ein Hund mit jemandem, der an der Ungerechtigkeit dieser Welt leidet. Schon im Alten Testament ist das so. Da gibt Gott dem israelitischen Volk in einer archaischen Zeit, wir können es glaube ich gar nicht reinversetzen, was das für eine Zeit war, gibt es ihm ein Gesetz, das faires Zusammenleben halt und ermöglicht und wo Ungerechtigkeit ausgeschaltet ist, wenn man dem Gesetz folgt. Und die Propheten dann später prangern das gnadenlos an, wenn das Volk genau das nicht tut. Und vor allen Dingen haben sie die Mächtigen im Visier, die dafür zuständig wären, dass Recht und Gerechtigkeit durchgesetzt wird und die Armen hier nicht untergehen. Und deswegen sagen die Propheten so oft solche Gerichtsworte, Gott wird nicht mehr länger zuschauen, nicht mehr lange zuschauen, wenn wir so weitermachen. Oder Jakobus, der seinen Bruder erlebt hat, der ihm vorgelebt hat, wie das aussieht, ein Leben mit Zorn und Zärtlichkeit an der Seite der Armen. Und ich glaube, dass man eigentlich auch sagen kann, dass keine andere Religion wie das Christentum für Menschenrechte steht, für Humanität, für Nächstenliebe. Ich sage das bei all dem, was ich weiß, was an Schlimmem im Namen des Christentums passiert ist. Ich meine, man könnte das sagen, dass wer den Kern verstanden hat, es auf jeden Fall um Menschenliebe geht, um Gleichheit von Menschen, um Hilfe für Unterdrückte. Weil Gott einer ist, der etwas ändert. So, ich weiß, dass er nicht alles ändert, aber wenn Gott nichts ändert, dann ist er nicht der Gott, den ich kenne. Und deswegen finde ich, muss es die verdammte Pflicht eines jeden Menschen sein, der diesen Gott kennt, Hoffnung in dieser Welt nicht aufzugeben. Mir geht es echt auf den Geist, wie manche Christen jetzt, wo die Wirtschaftskrise und die Finanzkrise ist, anfangen, so eine komische Haltung zu kriegen nach dem Motto, wir haben das irgendwie schon immer geahnt und so eine Endzeitstimmung verbreiten. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist mir ganz egal, das ist nur völlig überflüssig. Anstatt, dass man sagt, wenn, dann sollten wir das tun. Und nicht jammern. So. Jakobus sagt, wenn ihr an diesen Gott glaubt, dann müsst ihr handeln. Gebt den Menschen Kleidung und Essen. Was ist sonst euer Glaube? Wenn nicht, dann zweifle ich das an, dass ihr überhaupt glaubt. Ich kann euch meinen Glauben aus meinen Taten. Ganz schön selbstbewusst, der Kerl. Denn wenn ihr an Gott glaubt, Gott ist einer, der sowas tut, Kleidung und Essen geben. Gott ist jemand, der sowas will. So, wenn du jemand bist, dem die Dinge, die in dieser Welt schieflaufen, keine Ruhe lassen. Wenn du jemand bist, der vielleicht deswegen manchmal nachts nicht schlafen kann. Wenn du jemand bist, der Menschen in Not vor Augen hat, nicht nur im Fernsehen, sondern tatsächlich. Und wenn du am liebsten etwas tun würdest dagegen. Wenn du schon ab und zu mal gedacht hast, man müsste eigentlich und man könnte sogar. Wenn du jetzt Dinge im Kopf hast, gegen die man kämpfen müsste, dann lade ich dich ein, verbünde dich mit diesem Gott, der genau dasselbe Ziel hat. Und hilf der Kirche, ihren Auftrag besser zu erfüllen. Geh mit den Christen an die Orte, wo man etwas tun könnte. Erzähl von deinen Ideen, steck andere an mit deiner Wut über Missstände, die vielleicht gut darin sind, irgendwie wegzuschauen. Also ich würde mir wünschen, dass Leute hier sind heute, die sich anstecken lassen von diesem faszinierenden Gedanken, dass der lebendige Gott sozusagen an deiner Seite kämpft, wenn das dein Anliegen ist. Gott ändert was. Das ist das Erste. Das Zweite, bei allen Personen versuchen wir auch das zu beschreiben, wo Gott über das hinausgeht, was die Person an Sehnsucht hat. Deswegen ist jetzt die zweite Botschaft, Gott ändert dich. Gott sagt auch diesem Typen nicht nur das, was er gerne hören will. Er wird mehr zu dir sagen als, hey, lass uns was verändern. Sondern er wird irgendwann auch sagen, hey, du brauchst Veränderung. Wenn dich fasziniert, dass Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist, dann ist das nur eine seiner Seiten. Irgendwann und vielleicht sogar ziemlich bald schon wirst du merken, dass Gott vor allem ein Gott der Gnade ist. Voller Gnade für die Unterdrückten auf jeden Fall, für die Schwachen, für die Misshandelten, ja, aber, und das ist schwierig für jemanden, der gerne schwarz-weiß denkt, auch ein Gott voller Gnade für die Sünder, also für die Ungerechten, für die Täter. Und sogar, ja, was heißt sogar, und auch ein Gott voller Gnade für dich. Ein Jakobus-Typ, ein Robin Hood, der wird von Gott, glaube ich, irgendwann Gnade lernen müssen. Und das ist gar keine so leichte Lektion. Zu lernen, dass Gott so abstrakt, dass er gnädig ist, das ist einfach zu sagen. Aber zu lernen, was das bedeutet, ist nicht so einfach. Gott wird dir beibringen wollen, dass du mit den miesen Schweinen dieser Welt gnädiger umgehen musst. Weil er glaubt, nicht weil er glaubt, weil sie es verdient haben, sondern weil er glaubt, dass nur Gnade sie verändern kann. Und er wird dir beibringen wollen, dass du lernen musst, mit dir selber gnädiger umzugehen, weil er glaubt, dass nur Gnade dich verändern kann. Das ist das, was Luther und Paulus gelernt haben und was sie deshalb so betonen. Der Kampf gegen die Ungerechtigkeit, auch gegen die eigene Ungerechtigkeit, ist nur durch Gnade zu gewinnen. Gott meint sozusagen, die Gnade ist die größere Kraft als die Vergeltung oder was immer man ansetzen will, um Ungerechtigkeit zu vertreiben. So, das ist kein billiges unter den Teppich kehren von Schuld oder sowas oder von Ungerechtigkeit. Das beweist Jesus, als er am Kreuz stirbt, und da sieht man, was der Preis ist dafür, dass Gnade und Nachsicht möglich ist. Billig ist das nicht. Aber ich bin sicher, vor allem die unter uns, die so ein feines Gespür für moralische Werte haben, für Schuld, die einen Traum davon haben, dass die Welt besser werden könnte, die müssen die Botschaft hören, Gottes Gerechtigkeitssinn ist anders als unserer. Bei Gott ist Gerechtigkeit das gleiche wie seine Gnade. Sie besteht aus Gnade. Und ich glaube sogar, dass dieser Typ, den ich hier beschreibe, wie kein anderer begreifen könnte, was das für ein unglaubliches Geschenk ist. Weil er einen feinen Sinn für Schuld hat, kann er wie kein anderer begreifen, was das für ein unglaubliches Geschenk ist, wenn Gott gnädig ist. Schuld vergibt, unverdient gnädig ist. Und ich glaube, das wird ihn verändern. Gestern habe ich bei einer Trauung über Kleider geredet. Hier oben sitzt ja dieser, oder steht er da, der Jakobus, Robin Hood Jakobus, in der Umkleide, ne? Gestern habe ich bei einer Trauung über Kolosser 3 gesprochen, und da wird davon geredet, dass wir Kleider anziehen sollen. Und diese Kleider heißen Freundlichkeit, Mitgefühl, Geduld, Vergebungsbereitschaft, Liebe, Milde, Güte. Das sind die Kleider, die ein Jakobus anziehen muss. Im Kampf für Gerechtigkeit, Freundlichkeit, Mitgefühl, Geduld, Liebe, Vergebungsbereitschaft. Wenn ein Jakobus ohne diese Kleider in den Kampf gegen die Ungerechtigkeit zieht, wird er nicht weit kommen. Fürchte ich. Noch etwas wird Jakobus von Gott lernen, nämlich, dass diese Welt bei allem Kampf immer auf der To-Do-Liste bleiben wird, also nie vollkommen sein wird. Und dass man diese Welt trotzdem lieben kann. Vielleicht wird ein Jakobus-Typ lernen müssen, irgendwann in einer ungerechten Welt trotzdem das Leben zu genießen. sonst endet er irgendwann in Verbitterung darüber. Okay, also das war, Gott ändert dich. Und das dritte noch, verändere was. Verändere was. Ich will den Text von Jakobus einfach nochmal vorlesen. Meine Brüder und Schwestern, was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen? Kann der bloße Glaube ihn retten? Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste, ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt? Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Aber vielleicht wendet jemand ein, hast du überhaupt Glauben? Darauf antworte ich, ich habe die Taten. Zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du mir nicht die entsprechenden Taten zeigen kannst. Aber ich will dir meinen Glauben aus meinen Taten beweisen. Verändere was? Ich hoffe, dass ihr irgendwie heute nach Hause geht und einen Punkt vor Augen habt, wo ihr sagt, okay, das verändere ich. Ich habe in diesem Dürbachtal Pfarrbrief noch einen Satz gefunden von einem brasilianischen Bischof, der sagt, Nachfolge, oder man könnte jetzt auch sagen Glaube, geschieht an der Seite der Armen oder gar nicht. Steiler Satz. Nachfolge geschieht an der Seite der Armen oder gar nicht. Was Jakobus hier sagt, ist sehr heftig. Wenn aus deinem Leben keine Taten hervorkommen, dann, ja, Jakobus sagt, dann ist da gar kein Glaube, glaube ich. Zeig mir deinen Glauben, wenn daraus keine Taten entsteht. Umgekehrt zeige ich dir meinen Glauben aus meinen Taten. Und er hat recht, wozu braucht diese Welt Menschen, die etwas glauben, aber nichts tun? Wozu brauchen wir die? Deswegen ist meine letzte Message, die ändere was. Ich weiß nicht was. Vielleicht weißt du es. Wenn nicht, dann denk nach. Was könntest du ändern? Es geht nicht darum, dass du die Welt jetzt rettest ab morgen oder... Es geht auch nicht darum, dass du irgendwie krampfhaft gute Werke tust oder ein soziales Projekt in der nächsten Woche lostrittst oder so. Ja, ich meine, vielleicht geht es darum, wenn das schon lange irgendwie dein Traum ist und du denkst, ich könnte eigentlich. Aber ich will sagen, das, was du ändern sollst, das liegt, glaube ich, vor deinen Füßen. Jedenfalls das, was du zuerst ändern solltest. Vor allen Dingen das, was du ändern kannst. Es ist wahrscheinlich tatsächlich etwas, was du ändern kannst. Ich kenne Gott jedenfalls so, dass er nicht uns etwas vor Augen hält, was uns überfordert. Etwas vielleicht, was uns herausfordert, aber nicht, was uns überfordert. Also was ist das bei dir? Was denkst du? Wo denkst du, Gott wartet eigentlich schon länger darauf und ich denke es auch und weiß es, ich könnte es ändern. Es würde nur ein bisschen Anstrengung bedeuten. Jakobus sagt in seinem Brief an einer anderen Stelle, Leute, was nützt es, wenn Gott euch etwas sagt? Ich sage es mit meinen Worten. Gott sagt euch was, zum Beispiel in so einem Gottesdienst. Ihr hört es, ihr nickt. Und dann geht ihr nach Hause und tut nichts. Was nützt es dann, dass ihr hier gesessen habt? Der sagt, das ist wie jemand, der in den Spiegel schaut und der sieht sich an. Und wenn er weggeht, dann kann er sich nicht mehr erinnern, wie er aussieht. So ist das ja, ne? Wir können uns dann ganz schlecht uns selbst vorstellen. Er sagt, so ist das dann. Warum dann noch in den Spiegel schauen? Naja, das Beispiel hinkt ein bisschen. Aber... Es nützt nichts, wenn ihr etwas hört, was ihr tun sollt und nickt und dann tut ihr es nicht. Ändert etwas. So, ich fasse die letzten drei Sachen nochmal zusammen. Die Message oder die Post von heute. Das erste ist, da ist ein Gott, der hat den Kampf gegen Ungerechtigkeit oder für Gerechtigkeit auf seiner To-Do-Liste. Und wenn das deine Sehnsucht ist, dann findest du in Gott einen Seelenverwandten. Dessen Art es schon immer war, Dinge nicht ohne die Beteiligung von Menschen zu verändern. Und du könntest ein solcher Mensch sein. Gott könnte etwas ändern und du könntest dabei sein. Das ist das Erste. Das Zweite, dieser Gott wird dich verändern wollen. Die Wut auf die Ungerechtigkeit, bei der setzt Gott an, aber er wird nicht da stehen bleiben. Sondern er wird dir zeigen, was Gnade heißt. Und dir die Macht von Vergebung und Versöhnung und Gnade zeigen. Was nicht bedeutet, den Kampf gegen Ungerechtigkeit aufzuhören. Was auch nicht bedeutet, nicht mehr wütend zu sein. Aber was darüber hinausgeht. Damit du lernst, auch mit dir selber gnädig zu werden. Das Dritte. Aus all dem entsteht die Tat. Und darauf kommt es an. Es gibt Dinge, die allein du tun kannst. Niemand sonst. Vor allen Dingen die Dinge in deinem Leben. Und sie liegen wahrscheinlich direkt vor dir. Und diese Dinge, was immer es ist, müssen getan werden. Sonst stirbt der Glaube. So, mit diesem heftigen Gedanken lasse ich euch mal alleine. Sag Amen und ihr, glaube ich.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.